Ja, Sauerstoff ist nach dem Heiligen Geist das Wichtigste, sagte Spurgeon schon. Es gibt zu diesem Thema Frucht des Geistes eine ausführlichere Bibelarbeit noch auf meiner Website, Jesus, unsere Freude, wo man das nochmal ausführlicher auch mit den Teilfrüchten nachlesen kann oder hören. Weiß ich gar nicht genau, ob das als zum Hören auch drauf ist, müsst ihr gucken. Und es gibt dann auch eine Bibelarbeit, Jesus, unsere Kraft, wo noch etwas ausführlicher manches ist von dem, was demnächst kommt. Ich würde jetzt noch anfangen mit einem Punkt, der uns wahrscheinlich am wenigsten vertraut ist von allem. Ich denke, bisher konntet ihr ganz gut mitgehen. Zweitens, drittens, sein Kommen auf Menschen, getauft werden im Heiligen Geist. Ich hatte gesagt, Gottes Geist wirkt an Menschen. Jemand erkennt, Christus ist für mich am Kreuz gewesen. Ich brauche ihn. Jemand kehrt um. Er findet sich bei Karfreitag ein. Dann der zweite Punkt. Gottes Geist wirkt in Menschen. Christus ist in Menschen durch den Geist. Sie sind wiedergeboren. Sie empfangen neues Leben. So etwas wie Ostern wird für sie Realität, nicht im neuen Leib, aber neues Leben, das in ihnen aufbricht. Und der Charakter von Jesus, die Frucht des Geistes, bildet sich aus. Das sind sozusagen zwei Dimensionen des Wirkens des Heiligen Geistes an Menschen, in Menschen. Und ich komme jetzt zu einer dritten Dimension, die es auch gibt, und die hängt mit Pfingsten zusammen. Und dort lesen wir immer, dass Gottes Geist auf Menschen kommt und sie mit Kraft ausrüstet und dass dann Christus durch diese Menschen wirkt, nicht nur in ihnen. Und dass der Dienst von Jesus dann durch die Gläubigen geschieht und dafür brauchen sie die Gaben des Geistes. Und über diese Dimension des Wirkens des Heiligen Geistes gibt es wohl die meiste Unkenntnis und auch den meisten Streit in der Christenheit. Getauft werden im Heiligen Geist oder Geistestaufe ist für viele ein Reizwort, war es für mich auch. Und ich habe es abgetan und gesagt, das gibt es nicht, ist nicht biblisch. Für die einen ist es das Schlimmste, was man lernen kann, weil es Abfall vom Glauben ist. Und für andere ist es das Nonplusultra, das brauchst du unbedingt. Und wenn du das nicht hast, bist du kein vollwertiger Christ. Und beide liegen falsch. Und wenn zwei falsch liegen, einigen sie sich nicht. Der eine auf der einen Seite ist und auf der anderen. Wie wäre es denn, wenn wir einfach mal die Bibel befragen und zur Kenntnis nehmen, was sie dazu sagt? Dafür bin ich immer. Und das versuchen, möglichst vorurteilsfrei zu tun. Deshalb gestern mein Vorspann, wie unser Gehirn arbeitet. Dass wir mal unser Raster mal einen Augenblick beiseite legen, wenn das geht, und mal schauen, was sagt die Bibel tatsächlich. Und dann möchte ich zunächst einmal sagen, zur allgemeinen Beruhigung oder Enttäuschung, je nach Standpunkt, den Begriff Geistestaufe gibt es in der Bibel nicht. Das Wort Geistestaufe ist unbiblisch. Das gebraucht die Bibel an keiner Stelle. Und das ist sicher kein Zufall. Ich denke, in der Bibel sind keine Zufälle. Und das sollte uns zu denken geben. Was es allerdings gibt, und zwar siebenmal, ist die Verbform getauft werden im Heiligen Geist. Und dann gibt es noch eine andere Stelle, die offensichtlich auch davon spricht, da kommen wir noch drauf. Ein Verb sagt, da geschieht etwas, da passiert etwas, da ereignet sich etwas. Und ein Substantiv macht daraus ein Ding, über das man vielleicht noch verfügen kann. Und die Geistestaufe ist kein Ding, über das wir verfügen können. Denn darum geht's nicht. Das sagte ich schon, es geht nicht darum, dass wir über den Heiligen Geist verfügen, sondern es geht darum, dass er über uns verfügen darf, und zwar möglichst umfassend. Und jetzt schauen wir uns doch einfach mal den biblischen Bestand an und beginnen mit Johannes dem Täufer und einer seiner Aussagen, die wir vielleicht übersehen haben. Es ist eine Aussage, die sich in allen vier Evangelien findet. Matthäus 3, 11, er sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Markus 1, 8, ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Lukas 3, 16, Johannes antwortete und sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der ist stärker als ich. Ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und Johannes 1, 33 bezeugt Johannes, der Täufer, über Jesus, ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Wir haben hier die Aussage, dass Jesus mit dem Heiligen Geist tauft in allen vier Evangelien. Und wenn ihr die Evangelien mal vergleicht, dann gibt es ganz wenige Dinge, die tatsächlich in allen vier Evangelien stehen. Ganz wenige. Nämlich, dass Jesus mit dem Heiligen Geist tauft, steht in allen vieren. Dass Jesus selber nach seiner Taufe den Heiligen Geist empfing, dass der von oben kam, dass er auf ihn kam, steht in allen vier Evangelien. Dann gibt es ein einziges Wunder, was in allen vier Evangelien steht, das ist die Speisung der 5000, sonst keine. Alles andere hat ein, zwei, drei Evangelien, aber nicht alle vier. Und Kreuzigung und Auferstehung steht in allen vier Evangelien. Und jetzt überlegt bitte mal, was das bedeutet, wenn eine Sache in allen vier Evangelien steht. Meiner Ansicht nach bedeutet es, da sind wir beim Kern. Da sind wir bei einer ganz wichtigen Sache. Man kann alle Wunder Jesu außer die Speisung weglassen, vieles, was Jesus gesagt hat, weglassen. Heiliger Geist zur Taufe bei ihm und bei uns, er tauft. Kreuzigung und Auferstehung sind wir beim Kern. Also Karfreitag, Ostern, Pfingsten. Das ist der Kern. Also es geht dort offensichtlich, auch wenn wir diesen Satz überlesen, um einen ganz zentralen Punkt. Reizwort Taufen. Da haben wir viele unserer Probleme. Dieses Wort Baptizein im Griechischen, was wir mit Taufen übersetzen, bedeutet versenken, untertauchen. Das ist auch nicht bekannt. Eigentlich bedeutet es, jemand oder etwas so vollständig untertauchen, dass es vollständig mit Wasser bedeckt ist. Es leitet sich von Baptu her, eintauchen, und kann dann weiter heißen, tränken, baden, eintauchen, in Wasser härten, also Eisen, etwas durch Eintauchen vollschöpfen, füllen oder auch färben, in Farbe oder Gift tauchen. Also wenn man Textilien gefärbt hat, die wurden getauft, ja, in rote Farbe zum Beispiel. Wenn man aufgewaschen hat oder aufwäscht, würde das Griechische sagen, wir taufen das Geschirr. Wir tun das, also jetzt nicht Geschirrspüler, sondern tun es in die Schüssel und dass es dort drin ist. Baptizo kann auch heißen, betrunken machen, überschütten, überhäufen, begraben. Ein Schiff taufen hieß damals ein Schiff versenken, ein U-Boot draus machen. Das war Schiffstaufe. Dass es untergeht. Heute verstehen wir was völlig anders runter, aber eigentlich von der Wortbedeutung her untertauchen. Nach unser Wort Taufe im Deutschen leitet sich von Tiefe her. Und dann unterscheidet Johannes der Täufer das Taufen in oder mit Wasser von dem Taufen in oder mit Heiligem Geist. Wir lösen uns jetzt bitte mal von der Vorstellung der Wassertaufe, das hat damit erstmal nicht viel zu tun. Jemand im Wasser taufen heißt, das Element, in das er getaucht wurde, ist das Wasser. Ein Fluss oder See oder irgendwas. Wenn jemand mit Heiligem Geist oder im Heiligen Geist getauft wird, dann ist das Element eben nicht das Wasser, sondern der Heilige Geist. Also jemand wird in den Heiligen Geist hineingetaucht sozusagen. so dass der Heilige Geist ihn ganz umschließt und ganz umgibt und ausfüllt. Also nicht nur, dass drei Tropfen in ihm sind, dass er getrunken hat, sondern dass er wie ins Wasser springt, also nicht nur einen Schluck aus der Flasche genommen hat, wie ihr das macht, sondern ins Wasser gesprungen ist und das Wasser, der Heilige Geist ihn völlig umgibt und überall ist. Jemand wird in den Heiligen Geist eingetaucht, mit ihm vollgeschöpft, mit ihm gefüllt, durchdrungen, so wie ein Stück Stoff in das Farbwasser getaucht wurde, und dann ist aus dem weißen Baumwollding eben was Rotes geworden. Und es ist vollgesaugt. Oder ich nehme einen Schwamm und mache da nicht nur drei Tropfen Wasser drauf, sondern ich tue den in den Eimer rein, bis er richtig vollgesogen ist, vielleicht sogar untergeht, und wenn ich ihn raushole, dann trieft das aus allen Löchern wieder raus, weil er vollgesogen ist mit Wasser. Das wäre ein Schwammtaufen. Es geht um diesen Begriff, das ist ein Füllebegriff. Es hat überhaupt nichts mit der Wassertaufe zu tun, es muss ja keine Angst haben mit von der sogenannten Wiedertaufe oder irgendwas, hat damit überhaupt gar nichts zu tun, wenn vom Getauftwerden im Heiligen Geist die Rede ist, sondern es meint ein, ich werde überflutet von ihm, er nimmt mich ganz ein, ich werde erfüllt von ihm, es ist ganz viel Heiliger Geist da und es trieft aus allen Löchern wieder raus, sozusagen. Und wenn Paulus später in 1. Korinther 12, 13 sagt, lesen auch fast alle falsch, sagt er, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft und wir sind alle mit einem Geist getränkt. Ist das genau auf dieser Linie? Viele beziehen das auf die Wassertaufe, das ist Quatsch. Das steht nicht da. Es steht nicht alle, die mit Wasser getauft sind, sondern alle, die mit diesem Geist getauft sind, sind zu einem Leib getauft. Das heißt, sie gehören jetzt zu dem Leib, mit dem Jesus auf der Erde weiter das tut, was er zu Lebzeiten immer auf der Erde gemacht hat. Es geht um diesen Dienst von Jesus, der jetzt durch die Gemeinde geschieht und die dafür ausgerüstet ist. Und wer es da immer noch nicht begriffen hat, sagt, und wir sind alle mit einem Leib getränkt, durchtränkt, wie der Schwamm, der eben ins Wasser getaucht wurde und dann mit Wasser getränkt ist. Um diese Wirklichkeit geht es. In 1. Korinther 12, und da ist nicht zufällig von den Gaben die Rede, von der Ausrüstung, dass der Dienst von Jesus durch uns weitergeht. Es geht um diese Wirklichkeit und nur um diese. Ja, 1. Korinther 12, 13, wir sind fast alle falsch. Wir haben unsere Rastertaufe, jawohl, ist Wassertaufe und Zeug, und dann sind wir durch die Taufe Glieder im Leib Christi, sagt meine Bibel nicht. Entschuldigung, es steht nicht da. Aber wir haben unsere Rastertaufe, ist das und das und das, und dann übertragen wir das. So arbeitet unser Gehirn. Und zwar bei allen, die die Wirklichkeit der Geistestaufe nicht kennen. Deswegen schreiben alle Kommentatoren und Theologen, die die Wassertaufe gar nicht auf dem Schirm haben, die Geistestaufe gar nicht auf dem Schirm haben, hier natürlich von der Wassertaufe. Könnt ihr in jedem Kommentar nachlesen, fast jedem. Weil das Raster so ist. Deswegen habe ich das mit dem Gehirn mal vorgeschaltet. Wer erkannt hat, es gibt ein Getauftwerden im Heiligen Geist, sagt Johannes der Täufer schon, das ist fundamental für das Christsein, der sieht plötzlich, Paulus schreibt auch davon. Völlig klar. Nochmal, mit dem Heiligen Geist getauft werden hat nichts mit der Wassertaufe zu tun, die die großen Kirchen als Sakrament verstehen oder an Ängste kriegen, hier macht uns jemand was streitig oder nimmt was weg oder will was ergänzen oder wie auch immer. Hat damit nichts zu tun. Sondern es geht darum, dass jemand vom Heiligen Geist ganz umgeben und ausgefüllt wird, dass er vom Geist Gottes durchdrungen wird und eingenommen ist. Also es geht um einen Füllebegriff, ein Erfülltwerden. Nicht unbedingt darum, dass man den Geist als Person empfängt. Das kann lange vorher passiert sein. Der Geist ist im Gästezimmer, aber nicht im ganzen Haus. Er hat dort seinen Bereich, aber über den Keller darf er nicht verfügen. Ja? Oder Jesus hauchte die Jünger an, nehmt hin Heiligen Geist, etwas von ihm. Ihm als Person, ja, sie waren wiedergeboren, aber sie mussten immer noch auf Pfingsten warten, bitteschön, weil das noch was anderes war. Und wir werden auf diese Unterscheidung noch kommen. Also es ist ein Unterschied, ob jemand etwas vom Heiligen Geist bekommt oder ihn als Person empfängt oder ob er von ihm erfüllt ist. Zumindest kann es ein Unterschied sein. Es kann auch zusammenfallen, werden wir noch sehen. Es kann ein Akt sein. Wir können Gottes Geist nicht festlegen, aber für unser Denken oder wenn wir wissen wollen, wie er wirkt, ist es hilfreich, das mal zu unterscheiden. Johannes der Täufer sagt, Jesus wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und das war revolutionär. Das war völlig neu. Denn bis dahin im Alten Testament war es so, dass nur einzelne Menschen wie Propheten zeitweise vom Heiligen Geist besucht wurden. Und wenn ihr im Alten Testament lest, lest ihr wieder dasselbe. Der Heilige Geist kam auf ihn, haben wir das auf, und dann weissagt er, oder er kriegt einen Kraftanfall und trug das Stadttor raus, oder was wir da alles lesen können. Der Geist kommt auf ihn in Kraft, und dann kommt eine Gabe Gottes durch. Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Das ist uns vertraut, hoffentlich. Jesus ist Herr, ist schon weniger vertraut. Retter noch eher. Jesus, mal retten darfst du mich. Herr sein ist schon schwieriger. Ich will dir gehorchen. Du darfst über mich bestimmen. Jesus, der Messias, der Christus, das ist uns wieder klar. Wir sagen es als Doppelname, Jesus Christus. Eigentlich ist das ein Bekenntnis. Jesus ist der Messias, der Gesalbte, also der mit Gottes Geist ausgerüstete, der selber, auf den Gottes Geist kam, heißt das. Und wir haben hoffentlich Jesus persönlich angenommen als unseren persönlichen Erretter und Erlöser und Herrn, der unsere Sünde wegnimmt und der uns zum Vater bringt. Aber Jesus ist eben auch der, der mit Heiligen Geist tauft. Er ist auch, nicht nur, aber auch der Täufer im Heiligen Geist. So stellt ihn Johannes der Täufer vor. Und es könnte tatsächlich ein Glaubensschritt sein. Ich sage das jetzt nur mal, nicht nur zu sagen, Jesus, ich nehme dich auf als meinen Herrn und meinen Erlöser, sondern ich nehme dich auch an als den, der mit dem Heiligen Geist tauft. Bitte tu das mit mir. Und taufe du mich auch mit deinem Geist. Ich brauche ihn und ich brauche seine Fülle. Das kann jetzt neu sein. Überprüft, ob das biblisch ist. Und wir schauen uns jetzt noch einmal genau an, wie das mit Jesus selber war und mit den Jüngern war. Preisfrage: Seit wann hatte Jesus den Heiligen Geist? Von Anfang an, würde ich auch sagen, weil er vom Heiligen Geist gezeugt ist. Ja? Er hatte ihn von Anfang an. Matthäus und Markus, Lukas und Markus sagen das sehr klar. Von da ist das meine Überzeugung. Und genau deshalb, weil er den Heiligen Geist in sich hatte, von Anfang an wusste er, dass er Gottes Sohn ist und dass Gott sein Vater ist. Und deshalb verstand er die Bibel. Und deshalb hatte er als Kind schon eine göttliche Weisheit, die die Pharisäer und Schriftgelehrten nur so erstaunt hat. Jetzt kommen wir zu deiner Frage, woher hat er das? Ein 12-Jähriger, und da ist uns haushoch überlegen, da hat er eine Beziehung zu Gott dem Vater und eine Beziehung zur Heiligen Schrift, wo uns die Worte fehlen. Ja? Und dann sagt er seinen verwundeten Eltern, als sie dann nach 3 Tagen gefunden haben, weil er im Tempel ausgebüxt war und geblieben ist: Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Das sagt er seinen Eltern, und Josef stand dort. Ich möchte wissen, wie das auf den gewirkt hat. Da muss doch eine Zimmerwerkstatt sein. Er sagt, nee, ich muss im Haus meines Vaters sein. Das ist Gott, das ist der Tempel. Wenn jemand gewiss ist, dass er Gottes Kind ist, dass Gott sein Vater ist, das sagte ich vorhin schon, ist es ein Wirken des Heiligen Geistes. Römer 8,16, der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Oder bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also dieses Zeugnis hatte Jesus von Anfang an in sich. Er wusste, dass er Gottes Sohn ist. Er hatte den Heiligen Geist von Anfang an. Aber er hat eben komischerweise nie eine Predigt gehalten, kein einziges Wunder vollbracht, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ist das schon mal aufgefallen? Warum eigentlich nicht? Das alles hat sich sofort nach seiner Taufe geändert. Da begann oder danach sein vollmächtiger Dienst. In der Wassertaufe hat Jesus sich uns Sündern gleichgestellt. Er hat sich mit uns solidarisiert. Ja? Und in der Wassertaufe von Jesus deutet sich schon das Kreuz an, dass er sich mit der Sünde identifiziert und sich deshalb taufen lässt, obwohl er das nicht nötig gehabt hätte, sagt der Johannes der Täufer. Du müsstest mich taufen, aber nicht ich dich. Und danach, was geschah dann mit dem Jesus, der von der Zeugung an den Heiligen Geist hatte? Matthäus 3,16, als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und da steht das Wort, was auch mit auf übersetzt wird, epi, heißt auf oder über. Wir achten bitte mal auf dieses auf. Markus 1,10, alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Lukas 3, es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube. Johannes 1,32, Johannes bezeugte und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Wir haben hier wieder eine Sache, die in allen vier Evangelien steht, scheint wichtig zu sein. Und alle vier Evangelien berichten übereinstimmend, dass der Dienst von Jesus danach begann, nachdem der Heilige Geist auf ihn kam. Dann begann er zu predigen, zu lehren, Wunder zu tun, von Dämonen zu befreien und so weiter. Da ist sich die Bibel ganz einig. Ich möchte kurz erwähnen, dass Jesus den Geist nicht in oder während der Taufe empfangen hat, sondern im Anschluss danach. Unsere Kirche lehrt, dass wir den Heiligen Geist in der Wassertaufe empfangen würden. Entschuldigung, es gibt dafür keine einzige Bibelstelle und kein einziges biblisches Beispiel. Das ist zumindest außerbiblisch, diese Lehre. Ich sage es eine Irrlehre, aber es stimmt biblisch nicht. Bitte überprüft das. Die Bibel sagt auch nirgendwo, dass wir durch die Taufe Kinder Gottes würden. Es wird auch gelehrt, jeden Sonntag beinahe. Ich bin deswegen angezeigt worden, weil ich gesagt habe, das stimmt nicht und zitiert worden zum Sub. Er musste mir recht geben, weil die Bibel sagt an keiner Stelle, dass wir durch die Taufe Kinder Gottes sind. Wir haben unser Raster, wir übernehmen das einfach und lernen das. Es steht nicht in der Bibel. Bitte korrigiert das mal, wenn ihr biblisch denken wollt. Die Bibel sagt an keiner einzigen Stelle, dass irgendjemand durch die Wassertaufe oder während der Wassertaufe Gottes Geist empfangen hätte. Ich gebe euch 1000 Euro oder auch gern mehr, wenn ihr mir eine Stelle zeigt. Das gibt es in der Bibel nicht. Und etwas, was falsch ist, wird auch nicht dadurch richtig, wenn man es ständig wiederholt. Das machen wir in der Propaganda, das erlebt man jetzt jeden Tag. Es wird davon nicht wahr. Und auch wenn Kirche etwas ständig wiederholt, ist es deswegen noch lange nicht wahr. Sondern wahr ist, was die Bibel sagt, meiner Meinung nach. Und vermutlich hat diese Irrlehre dazu beigetragen, dass wir gerade dieses bevollmächtigende Wirken des Heiligen Geistes unter uns vergessen haben oder dass wir es gar bekämpfen. Wir halten bitte mal fest, was wir bei Jesus gesehen haben. Obwohl er den Heiligen Geist von Zeugung an hatte, hat er ihn nach seiner Taufe noch einmal auf eine neue Weise empfangen. Und zwar in der Weise, dass er auf ihn kam und das hat ihn bevollmächtigt, zum Dienst. Noch ein Punkt weiter, oder? Dann schauen wir nochmal die ersten Jünger an. Die wurden von Jesus 3,5 Jahre lang sorgfältig ausgebildet. Dann starb Jesus, alles brach für sie zusammen. Er stand auf, sie wurden wieder froh. Was passierte dann? Wir haben es eben schon besprochen. Jesus hauchte sie an und sagte, empfangt Heiligen Geist. Und dabei ging es als Parallele zur Schöpfung um die Neuschöpfung nach Ostern durch die Wiedergeburt. Und diesen inneren Vorgang der Wiedergeburt beschreibt nur Johannes. Die anderen Evangelien haben das nicht. Johannes ist einer, der die geistlichen Wirklichkeiten besonders gesehen und betont hat. Er hatte so eine Sicht vom Himmel her und unterscheidet sich darin von den anderen Evangelien. Aber es war noch etwas anderes nötig, nämlich diese Kraftausrüstung, die auch Jesus nach seiner Taufe bekommen hat. Und das beschreibt Lukas, wie wir schon auch kurz angesprochen hatten. Er sagt nach seiner Auferstehung den Jüngern, siehe, ich will auf euch, immer das auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und dann Apostelgeschichte 1. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, haben wir wieder diesen Befehl, bei Lukas war es auch schon, Evangelium, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr zur Sprache von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Jetzt sagt Jesus es selber. Nicht Johannes der Täufer, sondern Jesus selber. Ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, Samarien bis ans Ende der Erde. Und das geschah dann 10 Tage später, als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle, Luther sagt, in einem Ort. Urtext sagt was ganz Merkwürdiges, epito auto, auf dasselbe hin. Sie waren alle auf dasselbe hin. Ich denke, das spricht von einer ganz großen Einheit. Sie waren in Einheit zusammen, indem sie Jesus angebetet haben und auf den Geist gewartet haben. Das war ihr Ziel. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich, wohin? Auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt. Haben wir den Füllebegriff, erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an zu reden in anderen Sprachen, wie ihnen der Geist gab, auszusprechen. Das heißt, für unser Deutsch, es gibt manchmal Synonyme im Deutschen, mit dem Heiligen Geist getauft werden und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, ist dasselbe. Oder dass der Heilige Geist auf Menschen kommt, ist auch dasselbe. Auf Menschen kommen, erfüllt werden, getauft werden im Heiligen Geist, beschreibt alles denselben Vorgang. Verschiedene Bezeichnungen zu derselben Sache. Woran war das zu erkennen? An so etwas wie Wind. Wir lesen so ein Geräusch oder Klang, Echos, Echo kommt daher, gerade wie ein gewaltiger Wind dahin fährt. Dann erschienen ihnen zerteilte oder zerteilende Zungen wie von Feuer. Und dann, sie redeten in neuen Sprachen. Und wenn man weiterliest, erfährt man Näheres. Die Sprachen verstanden, sagten, sie reden in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes. Das heißt, es ging bei dieser Sprachenrede nicht um ein unverständliches Lallen, sondern um klares Gotteslob. Wenn auch in anderen Sprachen, die die Jünger eigentlich nicht hätten sprechen dürfen und können. Aber die in irgendwelchen Ländern gesprochen wurden und die davon kamen, haben das in Griechisch oder Arabisch oder sonst was gehört. Sprachenrede hat überhaupt nichts mit Ekstase zu tun. In Ekstase gerieten nicht die geisterfüllten Jünger, sondern in Ekstase gerieten die Zuschauer, steht da. Da steht das Wort Ekstasis. Die entsetzten sich, sagt Luther, da steht, gerieten in Ekstase. Und trotzdem machten die Geisterfüllten auf andere den Eindruck von Betrunkenen. Steht da, ne? Sie hatten ihren Spott, die sind voll von süßem Wein. Das ist doch merkwürdig, oder? Und jetzt legen wir mal unsere Raster beiseite und fragen mal ganz entspannt, wie kam das, dass sie den Eindruck von Betrunkenen machten? Kam das durch die Sprachenrede? So verstehen wir das erstmal. Ich muss gestehen, ich habe noch nie einen Betrunkenen in verständlichen Sprachen Gott loben hören. Vielleicht noch in Fremdsprachen. Ist mir noch nie passiert. Wenn ich Betrunkene höre, verstehe ich nicht, was die sagen. Und sie reden meistens auch richtigen Blödsinn. Also selten Gotteslob. Ich denke, das schaltet aus. Also einfach mal, wenn wir mal normal im Denken bleiben. Das Sprachenrede kann es nicht sein, dass sie wie Betrunkene wirken. Denn die haben sie in ihren Sprachen von Gottes großen Taten reden hören. Das Gotteslob. Woran erkennt man noch Betrunken? Hat jemand eine Idee? Die schwanken. Die haben Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Könnte es vielleicht sein, dass diese Kraft Gottes, von der auch dieser gewaltige Wind spricht, also Sturm, es ist nicht bloß ein Windhauch gewesen, Sturm ist eine der stärksten Kräfte, die hauen LKWs von der Straße, wenn es sein muss. Dass diese Kraft Gottes so stark auf sie gekommen ist, dass sie tatsächlich Mühe hatten, sich auf den Beinen zu halten. Könnte das sein? Ich frage nur mal, wenn du im Klingeldraht 220 Volt schickst, dann fängt das Ding an zu glühen, also es verkraftet der Draht nicht. Und wenn ein menschliches Gefäß mit der Kraft Gottes in Berührung kommt, kann es sein, es bricht zusammen oder fällt auseinander oder verkraftet das nicht. Er hat ganz große Mühe, das zu halten. Das kann sein. Das kann sein. Und ich denke, wenn ich hier höre, es geht um Kraft, die auf sie kam, und es geht um diesen Wind, auch im Wind schwanke ich manchmal, wenn so ab Windstärke 7, kann es passieren, ich halte nicht mehr gerade Kurs, mit dem Fahrrad nicht und auch zu Fuß nicht immer. Dann wirkt das ein bisschen komisch. Ich vermute, dass dieser Eindruck von Betrunkenen wirklich aus dieser Krafterfahrung resultiert. Wenn ihr eine bessere Erklärung habt, gerne lest und schaut, ob ihr noch was anderes findet. Ich denke, Sprachenrede war es nicht. Petrus fasst das Ganze dann zusammen. Nachdem Jesus nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, ich sagte schon, es kann schon mal wie Flüssigkeit die Rede sein, was ihr seht und hört. Habt ihr das mal gelesen? Dass das Kommen des Geistes zu sehen und zu hören war. Dass das nicht so mysteriös geheimnisvoll war, dass es überhaupt keiner festgestellt hatte, ist er nur da oder ist er nicht da. Es war zu sehen und zu hören. Wir achten da mal später in der Bibel drauf, ob das auch so ist. Wir fassen nochmal zusammen und halten bitte fest, Jesus hatte von Geburt bzw. von der Zeugung an den Heiligen Geist. Bevor er mit seinem Dienst beginnen konnte, war jedoch eine weitere Ausrüstung mit Gottes Geist notwendig und die geschah unmittelbar nach seiner Taufe, indem der Heilige Geist auf ihn kam. Die Jünger haben nach der Auferstehung von Jesus Gottes Geist erhalten, als er sie anhauchte und aufforderte, empfangt Heiligen Geist. Sie wurden wiedergeboren. Aber bevor sie als vollmächtige Zeugen in den Dienst von Jesus treten konnten, war noch eine weitere Ausrüstung mit Gottes Geist notwendig und die haben sie zu Pfingsten empfangen. Und da kam der Heilige Geist auf sie und sie wurden mit ihm erfüllt. Es war bei den Jüngern ganz genauso wie bei ihrem Meister. Ganz genau so. Und eigentlich ist das logisch, wenn wir Jesus nachfolgen, dass das dann ähnlich läuft. Und das heißt, den Heiligen Geist zur Wiedergeburt empfangen, ist etwas anderes oder kann zumindest etwas anderes sein, als den Heiligen Geist in seiner Fülle und Kraft zu empfangen, wenn er auf einen Menschen kommt und ihn erfüllt und ihn befähigt zu einem vollmächtigen Dienst in der Kraft, die auch Jesus hatte. Das mag jetzt erstmal ganz ungewohnt sein und neu sein. Und wir werden dann, nachdem wir uns gestärkt haben, Mittagessen schauen, ob sich das weiter in der Apostelgeschichte bestätigt oder ob das da ganz anders ist. Also wie war es dann bei den ersten Christen? Wir waren jetzt nur bei Jesus und bei den unmittelbaren Jüngern, den Zwölfen oder den 70, wie viel es waren, 120, sagt die Apostelgeschichte, ja. Dazu dann. Machen wir jetzt erstmal Pause.